Umbridge wollte Fred und George einen Verweis erteilen. Daraufhin meinte Lee Jordan zu ihr, Zauberschnippen hat nichts mit Verteidigung gegen die dunklen Künste zu tun, Professor. Das ist keine Information, die ihr Fach betrifft. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück bei Potters Philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David, ich kenne mich aus Bang Ring Dave und das hier ist die 25. Folge von der 5. Staffel, das heißt das 25. Kapitel von dem 5. Harry Potter Band, nämlich Harry Potter und der Orden des Phönix. Wir kommen in Kapitel 25 zu dem wunderschönen Namen Der Käfer in der Klemme oder im englischen Original The Beetle at the Bay. The Beetle at Bay. The Beetle at Bay. The Beetle at Bay? Ist das ein amerikanisches Sprichwort? The Beetle at Bay? Weil Beetle ist Käfer, ne? Aber Bay ist doch Bucht. Der Käfer in der Bucht. Naja, ist vielleicht umgangssprachlich. Okay. So, wir kommen jetzt zu ein paar heißen Fakten. Das Kapitel ist eigentlich cool. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass es ein bisschen nervig ist, aber es ist eigentlich ziemlich interessant und ziemlich spannend. Aber halt auch zwischendurch richtig nervig. Zwischendurch ist es so, ach ja, muss das sein. Und der wahre Grund übrigens, warum man, wenn man Cho Chang nicht mag, ist dieses Kapitel der wahre Grund. Kleiner Teaser am Anfang. So, wir kommen aber erstmal zum Frühstück bei den guten Hogwarts-Schülern. Und Harry hat ja gestern zu Ron gesagt, hey, Voldemort ist wegen irgendwas mega happy. Der ist richtig, richtig gut drauf. Der war schon lange nicht mehr so gut drauf. Und sie erfahren dann auch, als Hermine den Tagesprophet bekommt, warum das so ist. Denn es gab eine Massenflucht, einen Massenausbruch aus Azkaban. Ja, es sind jede Menge Todesser aus Azkaban geflohen. Und unter anderem Anthony Delahoe wird erwähnt, verurteilt wegen der brutalen Morde an Gideon und Fabian Privet. Und da müsste Ron eigentlich durchdrehen, denn das sind seine Onkels. Einfach der Mörder seiner Onkels ist ausgebrochen. Da frage ich mich, warum ist Ron da nicht mehr involviert? Vermutlich, also er hat die ja nie kennengelernt, seine Onkels. Aber trotzdem, das sind die Brüder seiner Mutter. So, da muss doch, also, da muss doch ein bisschen Emotionen da sein. Naja, von Ron kommt da auf jeden Fall nicht viel. Dann ist noch Augustus Rookwood ausgebrochen. Ich glaube, den haben wir schon mal kennengelernt, ne? Der wurde nämlich verurteilt, weil er Geheimnisse des Zaubereiministeriums an ihnen, dessen Namen nicht genannt werden darf, verraten hat. Und der wurde nämlich erwähnt in der Verhandlung letzten Band von Ludo Bagman. Ludo Bagman war ja vor Gericht, weil er angeblich Geheimnisse des Ministeriums weitergegeben hat. Und er hat dann erzählt, er hat sie an Augustus Rookwood weitergegeben, der ein alter Freund seines Vaters ist und der ihm versprochen hat, einen Job im Ministerium zu besorgen, wenn seine Karriere nicht mehr so läuft. Deswegen wurde er dann auch freigesprochen, Rookwood wurde verhaftet, Bergmann wurde freigesprochen und hat dann tatsächlich im Ministerium angefangen. Aber Harry sieht zuerst, oder beziehungsweise Harrys Blick wandert relativ schnell zu einer Dame, die er auch schon eins gesehen hat, nämlich zu Bellatrix Lestrange, die verurteilt wegen Folter, verbunden mit dauerhaften schweren Gesundheitsschäden von Frank und Alice Longbottom. Das ist wieder so ein bisschen Geschichtenerzähllogik, sage ich mal. Das ist ja in Filmen, in Serien oder in Büchern ist das ganz oft so. Wenn Charaktere etwas erfahren, dann weiß es kurz darauf jeder. Also das gibt es oft in Filmen oder Serien, ist mir das schon oft aufgefallen, dass, weiß ich, es kommt irgendein super krasses Geheimnis raus. So, arbeitet für den Gegner. Und zwei Folgen später tun schon alle so, als wäre es komplett das Normalste der Welt, als wenn der schon immer für die gearbeitet hätte, als wenn der einfach schon die ganze Zeit ein Gegner wäre. Da ist gar keine Skepsis mehr, da ist gar keine Überlegung mehr, ob da vielleicht nicht doch irgendwie Missverständnis. Die ist ganz oft so, ja, alles klar, der ist jetzt der Böse. Wo denkst du, ja, aber habt ihr so, ich hätte jetzt irgendwie gern mitgekriegt, wie das alle erfahren und also ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr Weg. Ne? Und hier ist es jetzt auch so, Ron und Hermine und Ginny haben erfahren, zufällig, dass Nevilles Eltern mit psychischen Schäden in St. Mungo liegen. Und plötzlich steht es in der Zeitung. Und jeder kann es einfach nachlesen, der will. Das ist so ein bisschen so, ich meine, spätestens da hätte Hermine und Ron es ja erfahren. So, was, Nevilles Eltern liegen? Und was? Die haben geistige Schäden und sind im was? So, ne? Also, das ist so ein bisschen, ah, okay. Theoretisch musste Rowling die das erfahren lassen, damit es jetzt keine Überraschung ist, wenn Bellatrix Lestrange ausgebrochen ist. Naja, soll ich den Artikel vorlesen? Ist der lang? Nee, der ist nicht lang. Oh, warte mal. Ist der doch lang? Nee, der ist nicht lang. Okay. Ah, kommt gleich noch ein Artikel. Wir lesen heute ein bisschen. Okay. Überschrift ist Massenflucht aus Azkaban. Ministerium befürchtet, Black könnte Magnet für vormalige Todesser sein. Das Zaubereiministerium gab gestern am späten Abend bekannt, dass es zu einer Massenflucht aus Azkaban gekommen ist. Zaubereiminister Cornelius Fudge bestätigt im Gespräch mit Reportern in seinem Privatbüro, dass 10 Hochsicherheitsgefangene gestern am frühen Abend ausgebrochen sind und er bereits den Premierminister der Muggel von dem gefährlichen Charakter dieser Person unterrichtet hat. Wir befinden uns leider in der gleichen Situation wie vor 2 Jahren, als der Mörder Sirius Black geflohen ist, sagte Fudge gestern Abend. Überdies sehen wir durchaus einen Zusammenhang zwischen den beiden Ausbrüchen. Eine solche Massenflucht lässt auf Hilfe von außen schließen und wir müssen uns erinnern, dass Black als der Erste, der je aus Azkaban entkommen ist, am besten in der Lage wäre, anderen zu helfen, in seine Fußstapfen zu treten. Wir halten es für wahrscheinlich, dass diese Personen, darunter Blacks Cousine Bellatrix Lestrange, sich um Black als ihren Führer geschart haben. Wir tun jedoch alles in unserer Kraft Stehende, um diese Kriminellen zu stellen und wir bitten die magische Gemeinschaft, wachsam und vorsichtig zu bleiben. Auf keinen Fall sollte man sich einer dieser Personen nähren. Fudge macht es sich leicht und gibt Sirius die Schuld, ist ja auch naheliegend, warte mal, die Cousine ist ausgebrochen, Black ist ausgebrochen, ja, sagen wir einfach, die haben zusammengearbeitet, oder? Das klingt besser als, ja, vielleicht ist Voldemort doch auf freiem Fuß. Das erzürnt natürlich Harry und Ron und Ron sagt auch, ja gut, deswegen war er gestern glücklich und Hermine sagt, ja, war ja klar, dass sie das machen, ist ja, also, was soll Fudge sonst sagen, oh, wir haben uns geirrt, sorry. Naja, und dann liest Hermine die Zeitung weiter und sagt plötzlich, oh, ist ja schrecklich. Und sie, hä, was ist denn? Und dann sagt Hermine, liest Hermine vor, oder ich glaube, die lesen einfach, tragischer Tod eines Ministeriumsangestellten. Das St. Mungo Hospital versprach gestern Abend eine umfassende Untersuchung, nachdem Broderick Boat, 49, Angestellter im Zaubereiministerium, tot in seinem Bett aufgefunden wurde. Er wirkt von einer Topfpflanze. Zu Hilfe gerufene Heiler waren nicht imstande, Mr. Boat wiederzubeleben, der einige Wochen vor seinem Tod bei einem Arbeitsunfall verletzt worden war. Heilerin Miriam Stroud, zum Zeitpunkt des Vorfalls verantwortlich für Mr. Boats Station, wurde bei vollem Gehalt beurlaubt und stand gestern nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung. Aber ein Zauberersprecher für das Hospital gab folgende Erklärung ab. Das St. Mungo bedauert zutiefst den Tod von Mr. Boat, dessen Zustand sich von diesem tragischen Unfall stetig verbessert hatte. Die Dekoration unserer Krankenstation unterliegt strengen Richtlinien, doch es hat den Anschein, dass Heilerin Stroud, die in der Weihnachtszeit sehr beschäftigt war, die Gefahr nicht erkannt hat, die von der Pflanze auf Mr. Boats Nachttisch ausging. Da seine Sprechfähigkeiten und Beweglichkeiten Fortschritte machten, hat Heilerin Stroud Mr. Boat ermuntert, sich selber um die Pflanze zu kümmern, ohne zu bemerken, dass es keine harmlose Flitterblume war, sondern der Ableger einer Teufelsschlinge, die als der genesene Mr. Boat sie berührt, diesen sofort erwürgte. St. Mungo kann sich zu diesem Zeitpunkt nicht erklären, wie die Pflanze auf die Station gekommen ist und bittet alle Hexen und Zauberer, die Auskunft geben können, sich zu melden. Bei Ron klingelt es auch gleich und Hermine erklärt ihm auch warum. Denn Boat haben sie gesehen. Boat war schon öfters da, was Harry jetzt auch gleich einfällt. Wir haben Broderick Boat das erste Mal gesehen im Ministerium. Dann haben wir von ihm gehört, als sie das erste Mal im St. Mungo waren. Da wollte ihn niemand besuchen. Und dann haben sie Mr. Boat auch selbst gesehen, denn er lag auf der gleichen Station wie Lockhart und Nevilles Eltern. Und da haben sie auch gesehen, wie die Topfpflanze ankam, denn sie war ein Weihnachtsgeschenk für Mr. Boat. Ich glaube, es war nicht genau bekannt, von wem sie war, aber wurde ihm halt zu Weihnachten geschenkt. Da wollte ihn wohl jemand aus dem Weg haben, wie sie überlegen, denn, und das wird jetzt sehr interessant, Broderick Boat war ja ein Unsäglicher, was Harry auch nun wieder einfällt. Wir wussten das natürlich schon, weil wir gut aufpassen. Mr. Boat war ein Unsäglicher, jemand, der in der Mysteriumsabteilung arbeitet, in der Mysteriumsabteilung in die Voldemort hinein möchte. Ha? 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 Und ich weiß gar nicht, ob das schon bekannt ist, aber ich kann das an dieser Stelle einfach mal verraten, weil ein bisschen müssen wir auch Vorteil haben, dadurch, dass ich das hier schon alles kenne. Augustus Rookwood hat damals, und ich meine, das wurde im letzten Teil auch mehr oder weniger erwähnt, irgendwie wurde das mal erwähnt, Mr. Rookwood, Augustus Rookwood, der ein Todesser war, der jetzt ausgebrochen ist, der geheime Daten an des Zaubereiministeriums an Voldemort weitergegeben hat, war auch ein Unsäglicher und hat früher in der Mysteriumsabteilung gearbeitet. Nun ist Augustus Rookwood natürlich erst ausgebrochen, nachdem Boat schon die Teufelsschlinge hatte, also hat er damit wahrscheinlich nichts zu tun, aber es ist schon alles sehr auffällig, dass das alles gerade so ein bisschen zusammenläuft auf die Mysteriumsabteilung, dass da wohl sehr viel im Argen ist schon die ganze Zeit und sehr viel drumrum läuft. Denn Arthur wurde ja natürlich auch angegriffen, als er scheinbar in dem Gang saß, der zur Mysteriumsabteilung führt. Also irgendwas ist da drinne, vermutlich die Waffe. Ich glaube, da gehen sie jetzt von aus, ne? Ich glaube, das sagen sie jetzt, dass dahinter wohl möglicherweise die Waffe versteckt ist. Aber sie sind natürlich nicht ganz sicher. Hermine hat dann eine Idee, sie will einen Brief abschicken und geht so ein bisschen weg, ohne wirklich was zu erklären, dass Ron mega nervt. Harry und Ron verlassen dann die große Halle und treffen auf Hagrid. Hagrid ist ein bisschen durcheinander, ein bisschen grummelig drauf und hat noch ein paar Verletzungen. Und Harry fragt, ist alles okay mit dir? Und er sagt, ja, alles gut. Hat nur viel zu tun mit dem Unterricht, paar Salamander, so ein bisschen krank, haben Schuppenfäule. Gut, das ist bei Salamandern dann wahrscheinlich eher vorkommt. Und er ist auf Bewährung, was Ron und Harry sehr schockiert. Und damit sind nämlich zwei auf Bewährung, nämlich die sogenannte Professorin Trelawney und der sogenannte Professor Hagrid. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so komisch ausgesprochen hatte. Mir war einfach danach. Ja, das mit Hagrids Bewährung ging dann relativ schnell rum. Malfoy hat dann sich natürlich mal wieder lustig gemacht, dass Beric Boat gestorben ist, hat in Hogwarts scheinbar niemand interessiert. Und auch natürlich dieses Umkreisen, also das Rumgehen, dass die Todesser ausgebrochen sind, macht ein bisschen die Runde. Und auch Leute, die eben damals betroffen sind oder betroffen waren, weil Familienangehörige von den Leuten, die ausgebrochen sind, gestorben sind, werden jetzt so ein bisschen in den Mittelpunkt gezogen. Viele gucken Harry wieder an und tuscheln über ihn, aber Harry hat diesmal so das Gefühl, dass es nicht so negativ ist, sondern eher so ein bisschen was Positives. Sie treffen auch Lehrer wie Flitwick und McGonagall auf den Fluren, die aufhören zu reden, als Schüler in die Nähe kommen, und sie vermuten, dass sie im Lehrerzimmer nicht mehr reden können, wenn Umbridge da ist. Und es scheint so, es wirkt alles so, als wenn so ein bisschen die Glaubhaftigkeit des Tagespropheten und natürlich des Ministeriums in erster Linie ein bisschen bröckeln würde. Und dann geht's auch um Susan Bones. Susan Bones, die ja in der DA ist und die Harry angeblich ey, das ist wirklich da frage ich mich echt, warum? Susan Bones hatten wir ja schon, die Harry scheinbar das erste Mal beim DA-Treffen getroffen hat, die aber schon die ganze Zeit seit seinem ersten Schuljahr mit ihm Kräuterkunde hat. Die kommt zu ihm und ist super genervt und fragt sich, wie er das nur aushält und sie sich jetzt so ein bisschen vorstellen kann, wie Harry sich fühlt, weil es super nervig ist, dass die Leute ihr so viel Aufmerksamkeit geben. Denn Susan Bones Onkel und Tante und Cousine, also die gesamte Familie, Onkel, Tante, Cousine, wurden scheinbar von einem der Todesser getötet, der jetzt ausgebrochen ist. Und deswegen kriegt Susan Bones so ein bisschen viel Aufmerksamkeit, Mitleid. Oh ja, Mensch, jetzt ist der raus. Oh, du Arme. Was sie super nervt. Aber Emilia Bones lebt ja noch, ist auch ihre Tante, ne? Hat eine große Familie. Bones ist, glaube ich, auch ein großer britischer Zaubername, wenn ich mich nicht irre. Die haben, glaube ich, eine lange Reihe eine lange Ahnreihe. Was lustig ist, denn im Film gibt es auch Susan Bones. Und die wird da gespielt, wenn ich mich richtig erinnere, Cold Mirror Fact, von der Tochter von Chris Columbus. Ich glaube, oder seine Enkelin oder so. Ich glaube, irgendwie die spielt da auf jeden Fall mit. Die ist mit Chris Columbus verwandt und hat dann die Rolle von Susan Bones. Ist halt eine super Mini-Rolle so, ne? Die wird aufgerufen, geht nach vorne, setzt sich da hin, kriegt den Hut auf. Das ist die, die den Hut aufkriegt, während Harry das erste Mal zu Snape guckt und seine Narbe zirpt. Genau. So, das am Rand. Sie müssen sich auf jeden Fall in Kräuterkunde um Kirschspeisersetzlinge kümmern. Genau, und dann geht's so ein bisschen. Oder nee, danach kommt das, glaube ich, erst mit dem, sie dürfen nicht mehr reden, ne? Ja, ich bringe ein bisschen was durcheinander, ist aber nicht so schlimm, denn es kommt ein Erlass per Anordnung der Großinquisitorin von Hogwarts. Hiermit wird es Lehrern verboten, den Schülern irgendwelche Informationen zu geben, die nicht eindeutig mit den Fächern zu tun haben, für deren Lehre sie bezahlt werden. Obige Anordnung entspricht dem Ausbildungserlass Nummer 26, unterzeichnet Dolores Jane Umbridge, Großinquisitorin. Genau, weil, wie gesagt, die Fassade des Ministeriums bröckelt so ein bisschen und ich glaube, danach kommt das erst mit McGonagall und Flitwick, dass die nicht mehr offen sprechen können. Und Lee Jordan hat dann den großartigen, ganz großes Lob an Lee Jordan. Wir hätten es alle gemacht und es ist fantastisch, dass er es getan hat. Hat dann den guten Gag gerissen, Umbridge gegenüber, dass, Moment, ich muss mal kurz gucken. Sie wollte Fred, also Umbridge wollte Fred und George einen Verweis erteilen. Daraufhin meinte Lee Jordan zu ihr, Zauberschnippen hat nichts mit Verteidigung gegen die dunklen Künste zu tun, Professor. Das ist keine Information, die ihr Fach betrifft. Wollt ihr quasi sagen, ja, das dürfen sie denen gar nicht verbieten, weil das hat nichts mit ihrem Fach zu tun. Naja, daraufhin hat Harry ihn gesehen mit einer blutenden Hand und hat ihm Multilab-Essenz empfohlen. Ist einfach fantastisch. Das ist genau das, was man haben will, wenn man solche dummen Erlasse aufsetzt. Dann muss wer um die Ecke kommen, der sagt, Moment, wir nehmen das jetzt mal wörtlich. Liebe ich. Lee Jordan, wahnsinnig underrated. Wobei der noch ganz gut wegkommt, ne? Auch in den Filmen, weil er ja Kommentator ist und so. Aber wird auch ein bisschen vergessen später. Genau, da macht so ein bisschen die Runde, wer zuerst gehen muss, Trelawney oder Hagrid. Harry und Hermine hoffen natürlich, Harry, Ron und Hermine hoffen natürlich auf Hagrid. Trelawney rennt immer mehr in Hogwarts rum, also im Schloss herum, was Harry wundert, weil sie eigentlich meistens nur im Turmzimmer ist, aber scheinbar fühlt sie sich da nicht mehr so wohl, weil Umbridge jetzt in einfach jedem, in jeder Stunde da sitzt, auch bei Hagrid ist sie in jeder Stunde. Hagrid gibt sich halt super viel Mühe, probiert sich so ein bisschen an den Lehrplan zu halten, ist aber häufig nervös, irritiert, gibt falsche Antworten und so. Ja, aber wie gesagt, Trelawney rennt jetzt durchs Schloss und immer wenn Harry sie trifft, riecht sie krass nach Kochsherry. Bei der DA läuft super. Harry wurde nochmal bewusst, dass Umbridge ihm systematisch scheinbar alles wegnimmt, was er mag, denn Hagrid hat ihnen gesagt, sie sollen nicht mehr zu ihm kommen, weil wenn Umbridge sie sieht oder erwischt, wie sie nachts zu Hagrid gehen, dann kriegt er Probleme und fliegt wahrscheinlich raus und die drei kriegen natürlich auch große Probleme. Und das ist es nicht wert, sagt Hagrid, deswegen bleibt bitte oben, ich bitte euch drum. Und Harry und Ron und Hermine sagen, ja gut, verstehen wir, wir wollen ja nicht, dass du Ärger kriegst, also bleiben sie weg. Und Harry merkt so, okay, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Lieblingsfach, ist scheiße. Quidditch kann ich nicht mehr spielen, ist weg, Feuerblitz ist weg, dann kommt Besuche bei Hagrid, hat er auch mal geliebt, ist weg. Er fühlt sich in der Schule allgemein nicht mehr so wohl, weil sie da ist. Es ist alles bisschen scheiße. Und sie, wie gesagt, sie nimmt ihn so systematisch gefühlt alles weg, was er in Hogwarts liebt. Das ist echt hart. Das Einzige, was er noch hat, sind die DA-Treffen. Und die laufen richtig gut, denn seit dem Massenausbruch strengen sich alle ein bisschen mehr an, weil sie sagen, okay, es wird langsam ernst, Todesser brechen aus und wer weiß, wie lange wir uns noch irgendwie zurückhalten können, noch sicher sind, sagen wir so. Und es strengt sich aber keiner so sehr an wie Neville. Neville ist so ein richtig, richtig Ehrgeizzerfressen, der hängt sich rein, Wunden, Schmerzen, alles, ja komm, weiter geht's. Und Harry ist richtig stolz auf ihn und überrascht davon. Und das Treffen im Sam Mungo hat er nie erwähnt und die drei sprechen ihn auch nicht drauf an. Und als Harry dann den anderen den Schildzauber beibringt, ist es nur Hermine, die den schneller kann als Neville. Wo man sich auch fragen muss, sag mal, hat er Protego nicht mit Hermine und Ron zusammen gelernt? Müssten die beiden den nicht eh auch schon können? Weil Harry hat den ja für die letzte Prüfung im Trimagischen Turnier gelernt und ich glaube, da hat Hermine ihm geholfen, den zu lernen und ich vermute, dass Hermine den dann eh schon konnte. Deswegen ist die Aussage so ein bisschen Aber ja, auf jeden Fall strengt er sich mega an und wird richtig, richtig, richtig gut. So. Dann rückt der Valentinstag näher. Achso, die Oklumentik-Stunden hat Harry natürlich auch noch und er hat das Gefühl, dass jedes Mal die Narbe ein bisschen sich mehr öffnet und es anstrengender wird, eher für ihn. und er das Gefühl hat, er wird schwächer durch Snape. Das ist aber hier nur so eine Randbemerkung im. Ah, nee, gar nicht. Ha! Doch, da gibt's doch die Unterhaltung. Ich dachte, die kam schon. Nee, okay. Denn Ron überlegt so, hey, vielleicht macht Snape dich ja schwach für Voldemort, dass der leichter in dich eindringen kann. Und Hermine so, sag mal, wie oft hast du jetzt schon Snape verdächtigt, dass der böse ist? Und wie oft war der das? Und dann so, ja, kann doch sein. Und er so, ja, Dumbledore vertraut ihm, wir sollten ihm auch vertrauen. Ja, aber warum vertraut Dumbledore ihm? Ja, weiß ich auch nicht, aber wenn Dumbledore ihm vertraut, sollten wir das auch tun. Blablabla. Wenn wir Dumbledore nicht vertrauen können, blablabla. So, ist so eine kleine Diskussion zwischen Ron und Hermine. Aber gut, du kannst halt auch nichts machen, ne? Harry soll den Unterricht nehmen, Lupin hat ihn auch nochmal gesagt, wie wichtig es ist. Und gut, müssen sie halt durch. Hermine vermutet aber, dass das vielleicht wie eine Krankheit ist, also wie so ein Fieber, das schlimmer werden muss, bevor es besser wird. Harry ist einfach nur genervt davon. Dann kommen wir aber zum Santa Valentinstag. Hermine kriegt morgens noch einen Brief und sagt, ah ja, wurde auch mal Zeit, wenn er heute nicht gekommen wäre. Und ist dann sagt so, ah Harry, kannst du mich heute gegen Mittag im Drei Besen treffen? Harry so, ich dachte eigentlich, ich wäre den ganzen Tag mit Joe. Ja, bringen Sie doch halt mit. Ja, okay, meinetwegen. Gut, ja, dann bis später, ciao. Und ist weg und Ron so, okay. Dann gehen sie zusammen runter und Harry trifft sich mit Cho. Ich weiß gar nicht mehr, was Ron macht. Ron kann gar nicht nach Hogsmeade. Der hat nämlich Training mit Ginny. Ron und Ginny haben den ganzen Tag Quidditch-Training und ja, da gehen sie dann auch hin. Und genau, Harry trifft sich dann mit Cho und sie gehen zusammen nach Hogsmeade. Als sie so ein bisschen am Quidditch-Feld vorbeikommen, also der Weg nach Hogwarts, nach Hogsmeade geht ja ein bisschen so, ne? Du siehst das Quidditch-Feld von Weitem. Ist tatsächlich ein bisschen wie in Hogwarts Legacy, wenn ihr es gespielt habt. Ne? Da geht man ja auch mehr oder weniger am Quidditch-Feld vorbei, wenn man nach Hogsmeade läuft. Und er sieht so ein bisschen Ron und Ginny rumfliegen und denkt sich, ah, und Cho sagt plötzlich, du musst es wahnsinnig vermissen. Und er so, jetzt Quidditch spielen so. Und dann, dann reden sie so ein bisschen über Quidditch und er so, ja, und dann sagen sie, reden sie über Wood. Genau, sie reden über ihr erstes Mal, wo sie sich getroffen haben. Da sagt Cho, dass Wood gesagt hat, dass Harry kein Gentleman sein soll und sie nötig vom Besen hauen. Und dann fragt sie, was mit Wood ist. Sie hat gehört, dass irgendein Verein ihn aufgenommen hat. Ja, Eintracht Pfützensee ist er jetzt. Und da hat sie ihn beim der Weltmeisterschaft getroffen. Dann reden sie kurz über die Weltmeisterschaft, weil sie es ja auch gesehen haben. Und dann reden sie auch, reden sie so ein bisschen über die Weltmeisterschaft. Und Harry merkt, es ist eigentlich relativ einfach, mit ihr zu reden. Es ist gar nicht so viel anders, als mit Harry, mit Ron und Hermine zu reden. Okay. Dann kommen allerdings Pansy Parkinson und ihre Gang vorbei. Und lästern so ein bisschen über Cho und sagen, oh, Chang, dein Männergeschmack ist ja furchtbar. Diggory hat wenigstens gut ausgesehen. Naja. Gut, dann gehen sie so ein bisschen durch Hogsmeade durch. Und die machen da gar nichts Großes. Gehen so ein bisschen durch Hogsmeade und bummeln und dann fragt Cho, ob er einen Kaffee will. Und Terry, ja. Das ist auch so weird, ne? Wieso trinken die denn Kaffee? Die sind 15. Also als ich 15 war, habe ich keinen Kaffee getrunken. Es gibt ja Leute, die fangen super früh an, Kaffee zu trinken. Ich denke immer, Kaffee ist doch so ein Erwachsenengetränk. Also es gibt Leute, die fangen dann, also gerade im Handwerk ist es ja so, Leute fangen eine Ausbildung an, egal ob 16, 17 oder 18, und zack, fangen die an, Kaffee zu trinken. Was ich immer so ein bisschen albern finde. Aber gut, wenn es denen dann schmeckt. Ne? Aber ich habe auch Leute getroffen, kennengelernt, die einfach Kaffee getrunken haben, weil sie meinten, ja gut, ich bin jetzt ja hier, ich arbeite jetzt, ja, muss ich ja Kaffee trinken. Aber den hat es nicht geschmeckt, deswegen haben die sich immer super viel Milch und Zucker da reingehauen. Und haben dann den Kaffee getrunken und denken so, ja, wenn ich irgendwie 5 Stück Zucker und einen halben Liter Milch brauche, um Kaffee zu genießen, dann mag ich vielleicht einfach keinen Kaffee. Deswegen trinke ich bis heute keinen Kaffee. Aber Grüntee trinke ich. Das ist so mein warm Getränk zum Wachwerden. Auf jeden Fall trinken die Kaffee scheinbar und gehen dann Kaffee trinken in Madame Puddyfoods Café. Da ist so ein kleines, süßes Café, wo man halt Kaffee trinken kann. Logisch, in einem Café. Ist so alles ganz super süß und da fliegen so kleine Engelchen rum, die mit Konfetti und Glitter werfen. Und da ist auch Roger Davis mit einem Date. Und naja, sie setzen sich hin und fangen an, Tee zu trinken. Kaffee zu trinken natürlich. Und Terry guckt sich so ein bisschen um. kurz unterhalten sich dann noch über Umbridge, aber da haben sie irgendwie in der letzten Zeit so viel drüber geredet bei den DA-Treffen. Und ja, dann sagt Harry den grandiosen Satz, hör mal, hast du Lust mit mir gegen Mittag in die drei Besen zu gehen? Ich treffe dort Hermine Granger. Und zack, ist schon ein bisschen weird, denn sie fragt, du triffst Hermine Granger heute? So, ja, sie hat mich drum gebeten und so. Sie hat gesagt, du kannst mitkommen, ist okay, und ist aber nett von ihr. Und dann ist die Stimmung plötzlich ganz anders. Und ich denke mir so, ey, Cho, denk doch mal nach, wenn Hermine, also wenn du mitkommen darfst zu dem Treffen, dann ist es offensichtlich kein Date. Also, sorry. Wie durch muss denn jemand sein, der sein Date mit zu einem anderen Date mitnimmt? Das ist ja offensichtlich und Cho sollte ja eigentlich auch wissen. Und das ist, jetzt kommt so der Moment, wo man einfach super genervt von Cho ist und das ist nicht mal in dem Film drin. Die Filmgucker haben gar keinen Grund, Cho eigentlich scheiße zu finden, muss ich sagen. Ja gut, sie wird dann als Sünden, das kommt später, können wir jetzt noch drüber reden. Aber, weil das ist so, sie wird jetzt super eifersüchtig und fängt dann an so, ja, Roger Davis wollte eigentlich mit mir hingehen, der knutscht nämlich am anderen Tisch mit seinem Date rum und sagt, ja, eigentlich wollte Roger Davis mit mir hingehen. Ah ja, ich war ja mit Cedric hier und, Harry ist so, hä, wieso willst du jetzt mit Cedric reden und so über Cedric? Er so, ja, ich will nicht darüber reden und hab gerade keine Lust, das ist mir nicht so angenehm. Und sie wird dann auch wieder sauer und sagt, ja, aber du musst doch darüber reden, fängt an zu weinen. Und er denkt sich, oh nein, das weint hier schon wieder, das ist super genervt. Und was kommt denn? Genau, dann sagt Harry, ja, er hat ja drüber geredet mit Ron und Hermine. Und dann ist Joe wieder so, mit Hermine Granger redest du darüber? Und dampft dann super genervt ab. Und das ist so ein Punkt, wo du denkst, ja, Joe, Harry ist mit Hermine Granger befreundet. Wenn du Harry in den letzten Jahren, also ihr kennt euch jetzt seit 2 Jahren, kommt sie vor. Im letzten Jahr habt ihr euch ein bisschen intensiver wahrscheinlich mal beobachtet. Dieses Jahr hast du ihn auch schon viel erlebt. Und du müsstest doch wissen, dass Hermine Granger immer an Harrys Seite ist und dass Harry trotzdem mit dir am Valentinstag nach Hogwarts will. Das ist doch, nach Hogsmeade will. Das ist doch das ganz klare Zeichen, dass Hermine Granger nicht sein Love Interest ist. Dass er an Hermine Granger kein romantisches Interesse hat. Also wie kann man denn wirklich, ich verstehe Teenager und gefühlsmäßig durcheinander und so und unsicher höchstwahrscheinlich, sonst wäre man nicht eifersüchtig. Aber das ist so, ey, komm doch mal klar, Mädchen. Denk doch mal eine Minute vernünftig über das nach, was hier gerade passiert. Harry geht mit dir weg. Er könnte jederzeit sich mit Hermine Granger treffen. Und sagt dann, hey, die will sich irgendwie mit mir treffen, weiß auch nicht. Kannst aber auch mitkommen, so, ne? So, komm gern mit, dann müssen wir das hier nicht beenden, so. Und sie sagt einfach so, ja, nee, und wird eifersüchtig und denkt so, hä? Sehr seltsam. Gut. So viel dazu. Dann ist Harry super verwirrt, super missständlich. Die Leute drumherum haben sie alle schon angeguckt und so. Und ja, er legt eine Galeone hin und geht und ist einfach genervt von Frauen und läuft dann zum Drei Besen. Denkt sich, gut, irgendwer wird schon da sein, mit dem ich da quatschen kann. Und es ist auch, denn er trifft auf Hagrid. Hagrid ist so ein bisschen, hat schon ein bisschen was getrunken, ein bisschen fertig und ja, Hagrid ist so ein bisschen deprimiert und dann quatschen sie drüber und dann redet Hagrid plötzlich über seine Familie und sagt so, ja, mein Dad war anständig, deine Eltern waren anständig und sagt nochmal, dass sie im gleichen Boot sitzen, beide Waisen und ist ein bisschen in schlechter Stimmung, der Hagrid. Geht dann auch irgendwann nach Hause und Hagrid sagt, okay, klar, alles klar, Hagrid, bis dann. Und dann trifft er auf Hermine, die sitzt irgendwo hinten und Harry denkt sich so, OMG, what the fuck. Hermine sitzt nämlich mit den 2 seltsamsten Trinkgenossinnen da, die sie sich vorstellen kann. Denn sie sitzt dort mit Luna Lovegood und Rita Kimcorn und Harry denkt sich so, wie kommt das zustande? Und ja, Rita Kimcorn sagt so, ja, sie wollte uns gerade erklären, was ist, als du aufgetaucht bist und so. Und Hermine fragt, wo ist Cho? Und Rita sagt, oh, Cho, ein Mädchen, Harry? Wobei sie Cho eigentlich kennen müsste. Also, ach gut, sie hat ja gar nicht über Cedric berichtet, ne? Ja, gut. Kennt sie ihn doch nicht. Okay, Hermine erklärt dann kurz, worum es geht. Und zwar soll Rita Kimcorn einen Artikel schreiben über das, was wirklich damals auf dem Friedhof passiert ist. Sie soll die unverblümte Wahrheit erzählen darüber, ja, wie Voldemort zurückkam und wer alles dabei war, also welche Todesser dabei waren. Richter Kim Korn sagt so, ey, würde ich super gerne machen, aber das wird niemand drucken. So, der Tagesprophet hat sich darauf geeinigt, dass die ihm nicht glauben, die werden das nicht drucken. Und da kommt Luna ins Spiel, denn Lunas Vater ist ja der Herausgeber des Klitterers. Und als Richter Kim Korn das hört, sagt sie, ich schreibe da nicht für den Klitterer, das ist ein Mistblatt. Wo man denkt so, okay, Rita und Hermine sind sich doch in manchen Punkten einig. Dann sagt Hermine so, ja, aber die Leute würden es halt lesen und sie suchen halt Alternative, denn den Massenausbruch, die Erklärung vom Tagesprophet hat keiner geglaubt. Deswegen wäre doch super, wenn sie das schreiben. Und sie, nee, ja gut, ich kann auch natürlich einfach einmal erzählen, dass sie ein nicht genehmigter Animagus sind. Also, Man muss dazu sagen, dass sie ja aktuell nicht schreiben darf und das sieht man auch. Ihre Fingernägel sind irgendwie so ein bisschen, der Nagellack ist ein bisschen ab, die Haare liegen relativ platt hin. Das wäre auch, und da freue ich mich ein bisschen auf die Serie drüber, man hat sie ja im Film gesehen als diese aufgetakelte, erfolgreiche Journalistin. Und jetzt wird sie so ein bisschen als das Gegenteil beschrieben. Sie ist so ein bisschen fertig aus, die Haare sind nicht gemacht und so. Und den Kontrast, den hätte ich eigentlich gerne auch in dem Film gesehen, aber die haben ja dieses komplette Kapitel ist ja raus. Das ist ja komplett gar nicht drin. Nichts davon ist drin, außer die DA-Treffen, die hier am Rand erwähnt werden. Und dann legen sie mehr oder weniger los. Und ist auch ganz schön, weil Luna erzählt dann auch noch, dass sie nicht glaubt, dass es ein Honorar gibt, weil Rita ein Honorar gefragt hat. Ich glaube nicht, dass Dad die Leute, die für ihn schreiben, bezahlt. Und da gibt es einen ganz schönen Moment, da sagt Hermine, okay, Harry, weil man könnte ja auch denken, so, er hat gar keinen Bock darüber jetzt zu reden. Aber Harry sieht natürlich auch den Sinn dahinter. Und dass das eben nicht nur ist, ich rede da über meine Gefühle, sondern ich erzähle der Öffentlichkeit, was los ist. Und dann sagt Hermine, okay, Harry, bereit, der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen? Und dann sagt Harry so, ich denke schon. Und das ist so ein Moment, wo du denkst, okay, Harry wird jetzt reden. Und damit endet das Kapitel. Der Käfer in der Klemme ist dann Rita Kim Korn. Vermute ich. Finde ich einen komischen Namen für das Kapitel, weil es so ganz am Ende ist, ne? Ein furchtbarer Valentinstag oder sowas wäre. Oder ein Valentinstag mit Folgen oder keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ja, es ist viel passiert. Dieses Date mit Cho ist halt so furchtbar, dass ich immer keinen Bock auf das Kapitel habe. Wobei es ja nur ein ganz kleiner Teil ist von dem Kapitel, ist mir aufgefallen. Und ja, Massenausbruch. Neville strebt, blüht auf und Harry gibt ein Interview für den Klitterer an Rita Kim Korn. Und was der für Folgen haben wird, das erfahren wir in Gesehen und Vorhergesehen, Kapitel 26, das wir uns nächste Woche anhören. Genau, und hier ist halt diese Auflösung mit Broderick, obwohl die Auflösung ist es noch nicht, aber die Geschichte von Broderick Boat wird fortgesetzt und es kommt alles ein bisschen zusammen, wo du merkst, oh, okay, da ist irgendwie mehr dahinter. Der ist vermutlich... ist er auch nicht ganz ohne Grund da im Krankenhaus gewesen und wurde dann dort getötet. Also irgendwas muss da mit der Mysteriumsabteilung zusammenhängen. Was genau erfahren wir noch? Und das war's, Leute. Ich habe mich mal wieder durchgestolpert durchs Kapitel. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich weiß aber schon, welchen Zauberspruch ich natürlich benutze, um mich zu verabschieden. Denn der Zauberspruch, den nur Hermine schneller konnte als Neville. Ich wünsche euch eine ganz wunderschöne Woche. Genießt die Zeit. Wir sind jetzt irgendwie fast gleich auf, ne? Heute ist der 16. müsste sein, wenn die Folge rauskommt. Samstag war Valentinstag und hier ist auch Valentinstag. Das heißt, nächste Woche sind wir noch leicht voraus. Aber wir holen uns langsam ein. Das ist ganz spannend. Das Buch ist schneller als die Podcast-Folgen. Gut. Jetzt aber. Ich verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Gesehen und Vorhergesehen, und ich verabschiede mich heute mit dem Zauberspruch Protego. Bis nächste Woche. Ciao.